Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die heilige Elisabeth lebte eigentlich ihr ganzes Leben unter dem Wahlspruch: Glücklich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. In der gegenwärtigen Philosophie wird sehr heftig darüber diskutiert, was eigentlich das Glück eines Menschen ausmacht. Da wird diese Bibelstelle, denn sie werden Gott sehen, zumeist ausgelegt im Sinne vollkommener Erkenntnis, also als seligmachendes Schauen, im Sinne glücklicher Versenkung in das Betrachten gedeutet. Was heißt es also, Gott sehen? Das Ärgernis besteht seit Jahrhunderten darin, dass das selige Schauen als das höchste Ziel christlicher Existenz ausgegeben werden kann, ohne dass irgendjemand konkreter sagen kann, welche Attribute denn dieses höchste Ziel haben soll. Die Frage bleibt völlig offen, ob dann die ewige Seligkeit wie ein Museumsbesuch ist, bei dem man vor dem einen oder anderen Gemälde betrachtend stehen bleibt. Das Verständnis wird auch dadurch erschwert, dass man den unangemessenen Gegensatz von aktiv und kontemplativ hier einträgt. Wobei viele geneigt sind, unter dem Kontemplativen eine Art von Faulheit zu verstehen. Also schauen, Gott sehen, als höchstes Ziel, aber ein sehr verschwommenes Ziel. Und vor allen Dingen in der Gefahr, gleichgesetzt zu werden mit mangelnder Aktivität. Es gibt aber andere biblische Texte, nach denen das, was Jesus hier in der Seligpreisung meint, wesentlich brisanter sind. Nachdem das, was Jesus hier meint, wesentlich spannender ist als ein wohlgefälliges Betrachten. Deshalb sind die biblischen Texte daraufhin zu befragen, was sich die Menschen dabei konkret gedacht haben. So könnte das christliche Ziel, Gott schauen, etwas attraktiver und interessanter werden. Einer dieser Sätze liegt vor in Matthäus 18, Vers 10. Jesus sagt: Verachtet keinen einzigen dieser Kleinen. Ich sage euch nämlich, ihre Engel sehen in den Himmeln jederzeit das Antlitz meines Vaters. Die Engel der Kleinen sehen das Antlitz Gottes. Es ist klar, dass durch diesen begründenden Satz Jesus die wahre Größe und Bedeutung der Kleinen, die man leicht verachtet, die man leicht übersieht, beschreibt. Die Bedeutung der Kleinen ist daher begründet in der besonderen Rolle ihrer Engel. Denn gerade ihre Engel sind im Himmel höchstrangig. Das kommt aber darin zum Ausdruck, dass sie Gott direkt ins Angesicht sehen können. Das ist ein Privileg einmaliger Vollmacht in höchster Machtposition. Jemand, der ständig in der Gegenwart Gottes, oder nehmen wir mal einen Politikervergleich, des UNO-Generalsekretärs oder des Bundespräsidenten lebt, der hat selber Einfluss, der hat selber Macht, die er gebrauchen kann. Die Engel gebrauchen sie zugunsten der Kleinen und Verachteten in der Welt. Die Kleinen hält man für schwach und unbedeutend, doch dank ihrer Engel sind diese Kleinen alles andere als gering. Sie haben direkte und gute Beziehungen zu Gott selbst. Denn wer das Angesicht Gottes schauen darf, gehört zu den Engeln des Angesichts. Die Bedeutung der Kleinen beruht daher auf der Beziehung, die sie zu den Engeln des Angesichts hatten. Und deren Bedeutung besteht darin, dass sie eine gute, ununterbrochene Beziehung zu Gott haben. geht daher beim Schauen des Antlitzes Gottes gar nicht um eine kontemplative Existenz dieser höchsten Engel, sondern sie haben enge Beziehungen zu Gott, die sie nutzen können, zum Beispiel durch Fürsprache. Das genau beschreibt auch Hebräer 9, Vers 24 folgende. Jesus ist demnach ins himmlische Heiligtum als unser hoher Priester erhöht, um für uns zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Das tut er durch Fürsprache als Anwalt der Menschen. Damit übt er offenbar dieselbe Funktion aus, die die Engel für die Kleinen nach Matthäus 18 bei Gott leisten. Auch hier kann von einer seligen Blickverschmelzung nicht die Rede sein. Wenn mit den Menschen reinen Herzens Gott schauen werden, dann haben sie eine innige Freundschaft zu Gott, dann haben sie auch eine Machtposition inne, in der sie fürbittend, stellvertretend für andere bei Gott etwas tun können. Es geht also gar nicht um ein passives Leben, sondern um ein Repräsentieren anderer Menschen vor Gott. Und dazu gehört, wenn man die weiteren biblischen Texte mit dem Angesicht Gottes anschaut, auch dieses Element, dass derjenige, der Gottes Antlitz schauen darf, Lob und Lohn empfängt. Denn wer Gott im Leben dient, darf danach sein Antlitz schauen, für die heilige Elisabeth. Und der heilige Thomas von Aquin sagt in seinem Hymnus, hier bete ich auf den Knien verborgener Gott dich an. Er sagt in diesem Hymnus, dass ich mit offenem Antlitz, mit unverhülltem Antlitz dich wahrnehme und selig bin, durch indem ich deine Herrlichkeit schaue. Mit offenem Antlitz werde ich selig sein, weil ich deine Herrlichkeit schaue. Das heißt, das Antlitz Gottes schauen bedeutet Seligkeit. Lohn, Lob und Ruhm. Schon die alten Juden waren der Meinung, dass in der Sterbestunde alle Menschen Gottes Antlitz schauen müssen. Und zwar die Gottlosen erblicken, sagte man, das Antlitz Gottes, um ihre Strafe zu empfangen. Die Gerechten dagegen, um untrennbar mit himmlischer Seligkeit verbunden zu sein. Sie dürfen sich aufhalten in der Gegenwart des Heiligen, und das bedeutet für die Gerechten, ihre Angst ist aufgehoben. Diese Gegenwart Gottes ist immer wieder wichtig, deshalb heißen die Brote, die im Tempel ausgelegt waren, im jüdischen Tempel, Brote des Angesichts, weil sie am Ort von Gottes Gegenwart lag. Aus den älteren Texten des Alten Testamentes wissen wir nun, dass Gott zu schauen eine gefährliche Sache ist, mit höchster Gefahr verbunden, weil der Mensch von Gottes Heiligkeit vergehen muss. Auch der heilige Thomas von Aquin sagt es in seinem eben zitierten Hymnus, hier bete ich auf den Knien verborgener Gott dich an, sagt der heilige Thomas, quia te contemplans totum deficit, denn wenn ich dich anschaue, dann vergehe ich schier. Die Anschauung in der Bibel ist, dass Gottes verzehrende Heiligkeit den Menschen vernichtet, auf jeden Fall auf die Knie zwingt, sodass man eigentlich in Furcht und Zittern gerät. Sie kennen das, zumindest aus ihrer Kindheit und Jugend, wenn eine bedeutende oder hochgeachtete oder geschätzte Persönlichkeit in der Nähe war und sie ihr oder ihm die Hand geben mussten, und dann haben sie gezittert, dann haben sie gesagt, ich vergehe fast vor Ehrfurcht oder vor Angst. Ich musste einmal Konrad Adenauer einen Rosenstrauß aus dem Garten der Großmutter überreichen. Da habe ich natürlich auch gedacht, ich vergehe beinahe. Wer bin ich angesichts dieses mächtigen Menschen? Im Neuen Testament haben wir dagegen eine Ermutigung angesichts dieser Heiligkeit und Macht Gottes. Das heißt immer, dass Jesus die Menschen sieht, wenn sie krank sind und bevor er ihnen hilft. Jesus sah einen Menschen, der 38 Jahre gelähmt war. Jesus sah einen Menschen mit einer gelähmten Hand. Jesus sah, wie sie den Sohn der Witwe von Nain aus der Stadt heraustrugen. Wenn der Herr jemanden sieht, dann geht es auch nicht darum, dass der Herr passiv zusieht. Genauso wenig, wie wenn wir den Herrn sehen. Dann bleiben wir auch nicht passiv, sondern dann bieten wir ihn an oder lobpreisen ihn. Und auch bei Gott selber ist es nicht passiv, nicht nur betrachtend wie ein Spektakel. Und gleichzeitig bedeutet die Gottesbegegnung in der Unverhülltheit auch, dass wir Menschen durchschaut werden, dass nichts verborgen bleiben kann. Die römischen Dichter haben schon hier eine Beziehung zwischen Religion und Liebe entdeckt. So geht es einem doch auch, wenn man jemanden anschaut, den man liebt. Dann ist es auch kein theoretisches, analysierendes Beobachten, sondern dann ist es mehr. Catull hat es mal gesagt, jener Mensch scheint mir wie Gott oder, wenn es zu sagen erlaubt ist, noch seliger als Götter, der dir gegenüber sitzt als Ohren- und Augenzeuge deines süßen Lachens. Das schreibt er in einem Gedicht seiner Geliebten. Seliger als Götter, der dir gegenüber sitzt als Ohren- und Augenzeuge deines süßen Lachens. Das heißt, hier ist das Schauen Vollzug der Liebe. Jetzt verstehen wir die heilige Elisabeth auch besser, indem sie die Liebe während ihres Lebens vollzieht, bereitet sie sich direkt vor auf das Ziel ihres Lebens, welches heißt, in der Gegenwart Gottes sein und nichts als Freude haben. Vielleicht betonen wir bei der seligen Schau nur die Abwesenheit von Geschehnissen oder von Handeln und betonen zu sehr nur die reine Stille. Aber was wir erwarten dürfen, ist ein dramatisches und keineswegs harmloses Geschehen. Deshalb sagen wir auch, wenn wir auf Zukunft warten, man wird sehen. Man wird sehen, das heißt, wir werden es erleben, und das ist der Ausdruck eines Gespanntseins. So ist also das, was wir im Himmel erwarten, ein dramatisches Geschehen. Es geht um Leben und Tod. Diese Alternative gibt es, weil es Gott gibt. Weil Tod nicht einfach tot ist, sondern weil dann klar wird, wovon wir gelebt haben, von woher wir uns orientiert haben. Die heilige Elisabeth hat ihr Wirken in der Liebe verstanden als ein Schenken himmlischer Seligkeit, die sie selber empfangen wird und die sie vorher schon an die Menschen mit vollen Händen ausgibt. Die Verheißung, denn sie werden Gott schauen, meint daher keine rein kontemplative Existenz. Existenz in sich gekehrter Menschen, sondern sie meint vor allen Dingen reine Freude, die sich nicht wieder einkriegt. Wie eine Feier oder eine durchtanzte Nacht, nach der man dann müde und irgendwie selig einschlafen kann. Christlich ist daran nicht der Mangel an Aktivität, sondern die Dankbarkeit für so viel Geschenktes. Wir haben Gott schauen, zu oft verstanden im Sinne von Ruhe oder nicht handeln und dann dabei auch nach der Rechtfertigung falsch verstanden, als käme es in der Rechtfertigung darauf an, nichts zu tun. Es muss nicht unbedingt der still vor sich hin Meditierende sein, sondern durchaus der Hurtige und Mutige, wie die heilige Elisabeth uns das vormacht. Auch die Engel der Kleinen, die nach Matthäus 18 Gottes Angesicht schauen, sind nicht in Dauermeditation versunken, sondern sie engagieren sich für ihre Schützlinge vor Gott. Das heißt, Leben in der Gegenwart Gottes bedeutet nicht Abwesenheit eigener Vitalimpulse, sondern vor allem Schutz, nicht zuletzt Schutz vor dem Tod. Das bedeutet auch die Angstfreiheit, die uns verheißen ist, die Angstfreiheit, weil wir die Gegenwart Gottes genießen dürfen. Davon gibt uns das Tun der Liebe und das Vorbild der Heiligen einen Vorgeschmack. Und wenn wir uns daran orientieren, wollen wir eines nicht vergessen: Das Christentum ist eine Religion der Freude. Dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.